Also der Blick in unsere Zukunft hier auf Erden, die kann im Grunde genommen nur ins Ungewisse gehen. Ich habe gestern noch meinen Kalender für nächste Woche angeschaut, nochmal überprüft, noch ein, zwei Termine nachgetragen. Und irgendwie, als ich so an die Predigt dachte, habe ich so überlegt, das sind alles feste Termine, wo Leute mit mir rechnen, wo ich hinkomme. Ich habe zwei Gottesdienste und unter anderem eine Urnenbeisetzung. Aber ich kann heute nicht sagen, ob ich diese Termine nächste Woche wahrnehmen kann. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich dann noch leben werde. Es kann doch sein, dass ich vorher einen Unfall habe. Schlaganfall, Herzinfarkt, was auch immer. Wollen wir nicht hoffen oder ich will es nicht hoffen. Aber wir wissen alle, solche Dinge können passieren. Wir können und sollen unser Leben in guter Weise planen, gar keine Frage. Wir müssen unsere Woche planen. Die ihr berufstätig seid, macht das auch. Ihr habt bestimmte Dinge, die nächste Woche anstehen, die abgearbeitet werden müssen. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, es macht uns ein Stück weit demütig, immer wieder zugleich uns auch einzugestehen, okay, Herr, hier vor dir plane ich meine Woche, mein Jahr, was auch immer. Wir haben als Gemeindeleitungsklausur auf der Gemeindeleitungsklausur das nächste Jahr in den Blick genommen. Aber wir können es nur im Angesicht Gottes tun und im Wissen, Herr, das steht in deinen Händen. Wir sind bereit, uns diesen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Aber du weißt nur, was der nächste kommende Tag bringen wird. Und dann schauen wir in die jenseitige Welt. Und da ist es ganz erstaunlich und mir für mich nochmal so ganz neu bewusst geworden. Da erlaubt uns Gott einen Blick in deine und meine Zukunft. Sofern du zu Jesus gehörst. Die Bibel spricht auf der einen Seite eine ganze Menge über den Himmel und auf der anderen Seite auch relativ wenig. Das hat aber mehr mit uns zu tun, mit unserer Neugier, mit unserer vielleicht falschen Fragestellung. Und trotzdem gibt Gott, in diesem Fall durch Johannes, uns einen Blick hinter die Kulissen. Er gibt uns einen Blick ins Gewisse. Das, womit wir felsenfest rechnen dürfen und wo wir im Grunde genommen uns schon wieder erkennen dürfen. Obwohl wir in der heutigen Zeit hier und jetzt im Jahr 2019 unter Königsdorn uns im Gottesdienst versammeln, eben versucht haben, mit bescheidenen Verhältnissen diesen gewaltigen Gott anzubeten. Und dann bekommt Johannes einen Blick in eine Art Gottesdienst, überdimensional, wo der Allerhöchste und das Lamm angebetet wird, von einer riesigen Heerschar von Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Ländern, aus allen Volksgruppen. Und wir sehen hier etwas, wo deine und meine Bestimmung verankert ist. Es ist ein Blick ins Gewisse. Geht unser Blick also über das Diesseitige hinaus, dann ist er mit klaren und festen Verheißungen umgeben. Wenn wir unsere himmlische und ewige Bestimmung in den Blick nehmen, dann geschieht das mit Gewissheit. Johannes ist ja hier aufgefordert, bestimmte Dinge wahrzunehmen, aufzuschreiben. Und in unserem Text heißt es ja, und nach diesem hat vorher schon verschiedene Dinge zu sehen und zu hören bekommen, sah ich. Und dann beschreibt er, was er sieht. Johannes darf einen Blick dorthin wagen und nimmt uns mit hinein in die zukünftige, in die himmlische Welt, wie ich eben schon formulierte, hinter die Kulissen sozusagen. Was sieht er dort? Einen unbeschreiblichen Gottesdienst. Aus allen Nationen und Stämmen sind hier Menschen versammelt, um eins zu tun: Gott anzubeten. Übrigens, sie stehen vor dem Lamm. Ich weiß, manchen Geschwistern fällt es schwer, bei unserer Anbetungszeit aufzustehen. Aber im Himmel werden wir nicht sitzen. Wir werden uns da nicht bequem zurücklegen können, die Beine übereinander schlagen und diese Loblieder, die vielleicht an die Wand gestrahlt werden, mitsingen. Da werden wir entweder stehen oder vor dem allmächtigen Gott niederfallen. Und ich finde es gar nicht verkehrt, dass wir einige wenige Minuten in der Woche das auch schon mal einüben, damit uns das da nicht so schwer fallen wird. Ich weiß, wir haben da einen neuen Leib, da tun uns die Knie nicht mehr weh, da wird auch die Martha aufstehen können, weil das überhaupt kein Problem mehr sein wird. Aber ich denke, für die, denen es noch möglich ist, mache ich einfach Mut, das einfach hier mal wahrzunehmen und das schon mal in einer guten Weise einzuüben. Ich glaube, das ist die passende Haltung, einen so gewaltigen Gott und seinen Sohn anzubeten, indem wir vor dieser Majestät uns erheben oder eben auf unser Angesicht fallen. Das fällt uns ja im Gottesdienst noch etwas schwer. Vielleicht müssen wir das auch mal ein bisschen einüben. Das ist aber eine andere Sache. Was Johannes hier sieht, ist seine und deine Realität. Kannst du das für dich so wahrnehmen? Den Text lesen und dich dort schon sehen, obwohl du im Moment hier sitzt. Aber wenn Jesus dich erlöst hat, wenn du das im Glauben angenommen hast, dann ist das deine Bestimmung. Dann hast du dort deinen Platz. Der ist dir sicher. Der kann dir nichts und niemand nehmen, egal wie dein Leben hier auf Erden aussieht. Egal unter welchen Herausforderungen du nächste Woche zu leben hast. Und egal an welchen Dingen du dich hier in dieser Welt noch so sehr erfreust und so gerne daran festhalten möchtest. Das ist deine eigentliche Bestimmung. Ich hätte eigentlich vielleicht für diesen Gottesdienst etwas machen sollen, das ist aber ziemlich aufwendig. Stellt euch einfach mal vor, von dort in der Ecke angefangen, wo Viktor sitzt, ein großer Papierstreifen, der sich rundherum zieht, bis er wieder oben oberhalb von Viktor ankommt, rundherum. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Platz, wenn man mit einem dicken schwarzen Edding unser Leben dort beginnt einzuzeichnen. Ich glaube kaum, dass wir bis Alexander Seibel kommen, also so ein schwarzer Streifen. Das wird so gering sein, dieser schwarze Streifen, der wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, im Vergleich zu dem, was die Ewigkeit ausmachen wird. Können wir uns das ein bisschen vorstellen? Ja? Bei einem DIN A4-Blatt ist es ein bisschen schwierig, weil da kommt der schwarze Streifen fast kaum vor, das kann man kaum erkennen, um das Verhältnis darzustellen. Wir denken ja immer, wow, 80 Jahre. Wir haben Ediths Geburtstag gefeiert, 80 Jahre. Du denkst, wenn du zurückschaust, wow. Und ich kenne eine Dame, die ich hin und wieder besuche im Altenheim, die ist über 90, die will nicht mehr leben, also die will nicht mehr hier leben, die will nach Hause gehen. Sie darf im Moment noch nicht. Sie möchte so gerne und sie denkt, ach, ich habe schon so lange gelebt. Und dann, wenn wir auf die Ewigkeit gucken, was sind 70 Jahre, 80 Jahre? Schon Mose hat das deutlich gemacht im Psalm 90. Das ist nicht viel. Uns kommt das viel vor, und je nachdem, wie wir diese Jahre mit Leben gefüllt haben. Aber die Ewigkeit können wir uns gar nicht vorstellen. Aber das ist unser Platz. Hier wird unsere eigentliche Bestimmung gelebt. Das heißt, wir sollen sie schon hier leben. Aber dort wird sie in einer Art und Weise in Vollendung gelebt werden können, weil all die Dinge, die uns hier noch einschränken und eingrenzen, unsere Bestimmung so zu leben, dass es Gott wirklich umfassend verherrlicht, einfach ja, eingegrenzt wird durch Sünde, durch Versuchung, durch Leiden, durch Schmerz, durch Krankheit, durch Verlust. Johannes beschreibt hier keine Science Fiction, sondern eine feststehende Realität mit dir und mir als Teilhaber dieser realen Situation. In einem riesigen Chor der Anbetung Gottes. Wow! In unserer so unsicheren Welt, die uns mit Schmerzen, Leiden und Nöten konfrontiert, und von der Jesus selber gesagt hat, in der Welt habt ihr Bedrängnis, andere übersetzen mit Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt, in der wir oft uns selber so hilflos vorkommen und auch oft so mutlos agieren, benötigen wir so dringend unseren Blick auf etwas Sicheres und Gewisses und Festes. Und hier ist es. Einen Blick über diesen irdischen Tellerrand hinaus. Dort vor den Thron Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, für mich, aber auch für euch, lasst uns neu an unsere Bestimmung erinnern und behalte sie fest im Blick, während du hier auf Erden Jesus nachfolgst und deinen Alltag zu leben hast, klar, mit all den Herausforderungen, die auch die kommende Woche auf dich und mich warten. Es kann sein, ich gehe mal davon aus, dass eine ganze Reihe von Menschen heute Morgen hier sind, die durch nicht einfache Zeiten gehen. Manche Menschen wissen vielleicht nicht, wie lange sie ihren Arbeitsplatz noch haben können. Auch da hört man immer wieder, dass bestimmte Bereiche outgesourced werden und Arbeitsplätze verloren gehen. Man weiß nicht, ob man vielleicht 2020 noch einen festen Job hat. Und je nachdem, wie alt man ist, fragt man sich, habe ich überhaupt noch eine Chance, einen Arbeitsplatzwechsel vornehmen zu können. Das Gebiet von Krankheiten, auch das tangiert uns immer wieder neu, mehr oder weniger. Manche strotzen von uns vor Gesundheit und lasst uns dankbar sein dafür, das ist nicht selbstverständlich. Und andere gehen durch ganz schön tiefe Krisen, wo vielleicht erst vor kurzem eine Diagnose gestellt worden ist, die nicht gut aussieht, mit der man aber zurechtkommen muss. Die ist durch ein Gebet nicht weg. Die ist immer noch da. Oder wo Ehen kaputt gehen. Auch unter Christen kommt das immer mehr vor. Dass das, was man sich vor dem Traualtar versprochen hat, in guten, in schlechten Zeiten, dass es plötzlich in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Zeit, plötzlich nicht mehr so gilt, wie man es damals ausgesprochen hat. Die Zeiten sind zu schwer, um sie noch miteinander durchstehen zu können. Und ich könnte diese Liste jetzt fortführen mit den ganz normalen Herausforderungen, mit denen auch der ein oder andere von uns hier in diesem Raum ganz konkret zu tun haben. Und die sind nicht beendet, wenn ihr den Raum verlasst und in euren Alltag geht. Dort warten sie erst auf euch. Die Trauer um einen geliebten Menschen, ich schaue gerade dich, Andrea, an. Das ist ja nicht beendet nach diesem Gottesdienst. Aber da ist es so wichtig, einen Fixpunkt zu haben, der all dieses Unsichere, das uns umgibt und mit dem wir lernen müssen, umzugehen, etwas Sicheres, Festes und Gewisses in den Blick zu nehmen, zu wissen, jawohl, das ist meine eigentliche Bestimmung. Das ist auch die Bestimmung meines verstorbenen Mannes. Das ist auch die Bestimmung meines kranken Partners. Das ist auch die Bestimmung meines Ehepartners, der im Moment nicht mehr den Eindruck vermittelt, noch sein Leben mit mir teilen zu möchten. Sofern diese Menschen Kinder Gottes sind. Aber es gilt auch, wenn du eine ganz andere Sichtweise auf das Hier und Jetzt hast, und das kann ja auch sein. Ich habe jetzt mehr so diese negativen Szenarien beschrieben. Vielleicht erlebst du gerade eine schöne und ermutigende Zeit. Machst schon tolle Pläne für das nächste Jahr, vielleicht beruflich, Karriere, Aufstieg, mehr Gehalt. Hast schon den nächsten Urlaub im Blick, die Prospekte zu Hause liegen schon da und hast du schon durchgeblättert und träumst vielleicht auch manchmal in einem der Gottesdienste hier weniger vom Himmel als von der Kreuzfahrtschiffreise auf der Karibik oder was auch immer. Es sei dir gegönnt, also versteht mich bitte nicht falsch. Du genießt dein Leben. Preist den Herrn. Das ist doch fantastisch, dass Gott im Augenblick es dir zumutet, aus seiner vollen Güte schöpfen zu können. Mit all diesen guten Dingen. Du bist versorgt. Hast eine tolle Ehe. Deine Kinder gehen einen Weg, wo du nur sagen kannst, prima. Das ist Grund zu danken. Aber das ist genauso Grund, aufzupassen und dich daran nicht festzuhalten. Das ist nicht deine Bestimmung. Ein tolles Leben hier auf der Erde zu führen. Die nächsten Urlaube zu planen, das darfst du machen. Aber das ist nicht das Eigentliche. Deine Bestimmung, die ist an einem anderen Platz. Und darauf lässt Johannes oder Gott durch Johannes uns einen Blick hier in Offenbarung 7 werfen. Also auch denen, denen das Leben im Moment keinen Streich spielt und sie nicht durch Riesenherausforderungen gehen gilt, auch für dich ist es wichtig, deine Bestimmung nicht in der diesseitigen Welt zu suchen, sondern auch selber zu erkennen, Jesus Nachfolger sind Bürger des Himmels. Also auch für dich ist es wichtig, deine ewige Bestimmung nicht aus den Augen zu verlieren bei all dem Guten, was Gott dir schenkt, sondern diese Bestimmung neu und fest in den Blick zu nehmen. Also lasst uns schon im Hier und Jetzt diesen großen Gott ehren, anbeten und preisen, so wie das hier in diesem Bibeltext geschieht. Lasst uns schon heute uns gegenseitig daran erinnern, wie treu dieser Gott auch uns gegenüber ist, wie er weise regiert, auch wenn wir nicht alle seine Wege, die er mit uns geht, verstehen. Und wie geduldig er mit unseren Irrwegen umzugehen weiß und uns auch immer wieder gerne vergibt, da wo wir umkehren zu ihm und sagen, Herr, ich habe schon wieder nicht auf dich gehört. Ich bin wieder einer anderen Stimme gefolgt und habe gesündigt vor dir. Es ist auch ein Blick, der tröstet und ermutigt. Das Buch der Offenbarung war ja zunächst ein Schreiben an die Gemeinde der damaligen Zeit. Und für sie war es ein Trostbuch, wenn wir die Offenbarung lesen. Und ich habe auch lange gebraucht, diesen Gedanken so für mich zu verinnerlichen und wahrzunehmen. Ich konnte mit diesem Gedanken die Offenbarung als Trostbuch wenig anfangen, muss ich gestehen. Das hat sich aber geändert. Für die ersten Christen war die Offenbarung auf jeden Fall ein Trostbuch. Und was mag in Johannes vorgegangen sein, der ja als Gefangener Roms auf Patmos festsaß und der sich sehr bewusst war der Verfolgungssituation seiner Geschwister in den Gemeinden im Römischen Reich. Diese Menschen, die zu seiner Lebzeit noch unter Unterdrückung und grausamer Folter zu leiden hatten, diese Menschen sieht er nun anbetend und befreit vor dem Thron Gottes. Und das schreibt er ihnen. So wird deine Geschichte ausgehen. So und nicht anders. So wird deine Geschichte ausgehen, auch wenn sie jetzt im Augenblick noch einen völlig anderen Weg zu gehen scheint, aufgrund der Schwierigkeiten und Herausforderungen, in denen der Einzelne von uns steckt. Nicht das Böse sieht, nicht die Ungerechtigkeit, sondern Gott. Er regiert und wird seine Gerechtigkeit zu seiner Zeit offenbaren. Also dieser Blick hier in diese Herrlichkeit vor Gottes Thron ist ein Blick, der tröstet und ermutigt. Die damaligen Christen, aber ich hoffe auch uns. Weil, ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle, dort stehst auch du, angetan mit einem feierlichen weißen Gewand der geschenkten Gerechtigkeit Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Dort ist dein Platz, den du eines Tages einnehmen wirst. Und nicht aufgrund deiner Entscheidung, nicht aufgrund deines starken Glaubens, allein auf der Tatsache, dass der Sohn Gottes für dich in diese Welt gekommen ist, am Kreuz starb und auferstand. Allein aufgrund des Lammes. Das wird in Vers 14 sehr deutlich gemacht. Diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sein Tod am Kreuz war die Grundlage für das, was sie jetzt erleben dürfen. Die Gewänder sind gewaschen und weiß gemacht in seinem Blut. Darum, dann folgt in Vers 15 die Begründung, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie sind in der schützenden Gegenwart des allmächtigen Gottes. Nichts wird ihr Leben mehr beeinträchtigen, was in irgendeiner Art und Weise negativ auf sie einwirken könnte. Es gibt eine Zeit außerhalb unserer jetzigen Erlebnisperspektive, egal wie diese auch sein und aussehen mag. Und für die Christen des ersten und zweiten Jahrhunderts nach Christus war das auf alle Fälle eine Trostbotschaft und eine Riesenermutigung, durchzuhalten, trotz aller Herausforderungen. Und wer einmal die Schriften von Open Doors aufmerksam verfolgt, der wird immer wieder neu darauf stoßen und darüber staunen, mir geht es zumindest so, wie diese Menschen in unfassbarem Leid, also ich kann mir dieses Leid nicht vorstellen, was diese Menschen heutzutage erleben, wie sie an Jesus festhalten, wie sie dranbleiben, wie sie nicht diesen Nöten und Schwierigkeiten und dieser grausamen Folter und alles, was damit verbunden ist, aus dem Weg gehen, um einfach ihrem Gott abzuschwören und zum Beispiel zum muslimischen Glauben zurückzukehren oder was auch immer. Ich glaube, sie haben ihre Bestimmung im Blick. Sie können über den Tellerrand ihrer momentanen Situation, über ihrer irdischen Existenz hinausschauen, weil Gott ihnen diesen Blick ermöglicht, und uns ermöglicht er das auch unter anderem durch diesen Text. Die Folgen von Jesu Kreuzes Tod und Auferstehung werden einst in Herrlichkeit erstrahlen. Und alles andere wird völlig erblassen gegenüber dieser Herrlichkeit, die wir Menschen erleben werden. Da werden, so schreibt das Paulus an einer Stelle, alle Nöte und Leiden und Schwierigkeiten der jetzigen Zeit, die werden gar keine Rolle mehr spielen gegenüber dieser Herrlichkeit, die dann geoffenbart werden wird und auf die wir jetzt einen Blick tun dürfen. Aber auch das andere gilt. All die super schönen, tollen Sachen, an denen wir jetzt noch so festhalten, die mit unserem irdischen Dasein zu tun haben, all das, was wir gerne noch erleben wollen und das Leben noch auskosten und ausschöpfen wollen, all das wird verblassen, wird überhaupt keine Rolle mehr spielen gegenüber dem, was wir dort erleben, sehen und anbeten werden. Wir werden nicht unsere Karriere für würdig befinden, wenn wir vor dem Lamm stehen. All das, was wir geschafft haben, die Karriereleiter, die wir aufgestiegen sind. Wir werden nicht unsere großen Familien würdigen und Gott Danke sagen dafür, dass er uns eine gute Ehefrau geschenkt hat und viele Kinder und Enkel. Wir werden nicht unsere Gemeinde in Unna Königsborn oder wo auch immer würdigen und für die tollen Gottesdienste und Feste, die wir da erlebt haben. Und ich könnte jetzt was, was ich aufzählen. Das wird keine Rolle mehr spielen. Wir werden den würdigen, der es allein wert ist. Das Lamm, unseren Herrn. Er wird angebetet werden. Ihm gegenüber wird ausgedrückt werden, du allein bist würdig, all das anzunehmen an Lob und Ehre und Macht und Weisheit und Stärke und was Johannes hier aufführt, indem er eben diesen Lobgesang, diese Anbetung wahrnimmt und dann eben auf seine vielleicht Schriftrolle damals packt und wir sie eben in unserer Bibel heute nachlesen können. Ich glaube, dass dieser Blick, der uns trösten und ermutigen soll, vor allen Dingen uns hilft im Kampf gegen Sünde. Er hilft uns im Kampf gegen Entmutigung. Er hilft uns im Kampf gegenüber dem eigenen Versagen, mit dem wir immer wieder neu konfrontiert sind und vielleicht sogar der ein oder andere zwischendurch mal an einen Punkt kommt und sagt, ich schaff's ja eh nicht. Ich schaffe es nicht, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das Gott ehrt. Ich pack's nicht. Meine Lieblingssünde erwischt mich immer wieder neu. Blick auf deine Bestimmung. Schau, wie deine Situation, wenn du ein Kind Gottes bist, wie sie enden wird. Gott wird dafür sorgen, dass du durchhältst, durchträgst. Es lohnt sich, Jesus treu zu sein und auch in Schwierigkeiten ihm zu vertrauen und an ihm dran zu bleiben. Das zeigt dieser Blick. Und ein letztes. Ein Blick, der das Lamm im Zentrum sieht. Wir haben über das Lamm ja schon gesprochen. Schon in Offenbarung 5 waren alle Augen auf das Lamm gerichtet, als es darum ging, wer darf denn diese versiegelte Schriftrolle überhaupt öffnen. Es ist niemand da, im Himmel, auf Erden, unter der Erde. Und dann kommt der Löwe von Juda, der zugleich das geschlachtete Lamm darstellt. Und dieses Lamm nimmt diese versiegelte Rolle entgegen aus der Hand des Allerhöchsten, aus der Hand Gottes. Und dann heißt es unter anderem in Offenbarung 5, 9 und 10, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und diese Gruppe, die hier schon genannt, beschrieben wird, sehen wir dann in Offenbarung 7 in diesem Anbetungsgottesdienst, wenn man das mal so nennen darf. Schon hier waren alle Augen auf das Lamm gerichtet und auch in der Kunst hat man sich diesem Thema immer wieder angenommen. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, einmal aus einer Kirche aus Potsdam, das Lamm in der Mitte und auf den Seiten diese himmlischen Wesen, die 24 Ältesten, die das Lamm besingen und anbeten. Und einmal einige schön gestaltete Fenster, da weiß ich im Moment nicht, in welcher Kirche das hängt. Also auch das hat man versucht, bildlich, plastisch darzustellen in einem Gotteshaus, um einfach sich dessen bewusst zu sein, wer in den Mittelpunkt gehört. Und auch hier in Offenbarung 7 steht das Lamm im Mittelpunkt. Zunächst wird der Zustand der Erlösten beschrieben. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten, noch in irgendeiner Form unter der Hitze zu leiden haben. Damit ist jetzt nicht die normale Sonneneinstrahlung gemeint, sondern mit Hitze hier an dieser Stelle ist allgemein das gemeint, was Menschen eben ja, unter Schwierigkeiten, unter Druck setzt. Ja, das ist mit diesem Bild der Hitze gemeint. Und das, was Johannes hier formuliert, das finden wir auch bereits in Jesaja 49,10 in so ziemlich den gleichen Worten beschrieben. Dann heißt es aber, warum ist das so? Warum werden sie nicht mehr hungern, dürsten, unter der Hitze leiden? Weil das Lamm sich um sie gekümmert hat und immer noch kümmert. Das Lamm ist hier der gute Hirte. Und so kennen wir ihn ja auch aus Psalm 23 und aus Johannes 10, wo Jesus selber von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Das Lamm ist zugleich der gute Hirte, der uns hier bereits leiten und weiden möchte, aber vor allem zur letztendlichen Quelle lebendigen Wassers führen wird, in Gottes Gegenwart. Und das, darauf hat Rudi ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, das wird dann in ganz besonderer Weise am Ende der Offenbarung, Kapitel 21 und 22, beschrieben mit dem neuen Jerusalem und mit der neuen Erde. Der beschwerliche Lebensweg hat hier ein Ende. Statt Leid und Trauer und Schmerzenstränen, die Gott abwischen wird, auch das wird hier genannt, bestimmen hier Jubel, Dank und wenn überhaupt, Tränen der Freude das Bild. Die Erlösten schmecken bereits die Freuden des neuen Jerusalems, wie sie am Schluss der Offenbarung beschrieben werden. Schon im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, auf Jesus zu sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dort, im Hebräerbrieftext, stehen wir jedoch noch in der Kampfbahn unseres Glaubens, die ein Stück unserer heutige erlebte Realität widerspiegelt. Das ist das, wohin wir nachher wieder gehen werden, unseren Alltag. Wir sind immer noch hier auf Erden, wir leben hier. Johannes jedoch nimmt uns mit hinter den Vorhang und gibt auf Gottes Befehl hin uns einen Blick auf eine viel gewichtigere Realität, die schon heute unseren Alltag bestimmen möchte. Nämlich den Blick auf unsere eigentliche Bestimmung. Und diese sollten wir im Blick behalten. Uns dadurch trösten und ermutigen lassen, sowie den dabei erkennen, der uns für sich mit seinem Blut gekauft hat. Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn wollen wir bereits heute mit unserem Leben anbeten und ehren.